Vita Noack ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Leiterin des Mies van der Rohe Hauses in Hohenschönhausen. Das ist ein Ortsteil von Berlin. Frau Noack, das Mies van der Rohe Haus, was ist das? Eine Gedenkstätte, eine Architekturikone, ein Museum? Wie würden Sie das jetzt mal vorab und auf die Schnelle definieren?
Gedenkstätte würde ich nicht sagen, alles andere stimmt auf jeden Fall. Das Mies van der Rohe Haus ist ein Architekturdenkmal. Ein Architekturdenkmal der klassischen Moderne und es ist ein kleiner Bau, klein und fein, flachgedeckter Backsteinbau mit riesengroßen, wandgroßen Glasfassaden, Stahlglasfassaden, die sich öffnen zum See und zum Park. Also was ganz, ganz was Schönes eigentlich.
Also das ist ein ganz pragmatisches, schlichtes Wohnhaus, das der Architekt Mies van der Rohe Anfang der 30er Jahre in Berlin für ein
Druckereibesitzer gebaut hat. Ja, das hat 160 Quadratmeter, das Haus, ein schlichtes, kleines Wohnhaus. Und wie gesagt, das ist das eine, das ist ein Architekturdenkmal, das wird von Leuten aus der ganzen Welt besucht, weil das eben so wichtig ist, weil das sozusagen so ein Meilenstein im Werk von Mies van der Rohe ist. Es ist sein letzter Bau in Deutschland, bevor er nach Amerika gegangen ist. Und das Haus wird eben außerdem noch im Sinne eines lebendigen Baudenkmals, um auf Ihre Frage zurückzukommen, als ein Ausstellungsort für moderne und zeitgenössische Kunst betrieben, weil ich das Konzept dafür entwickelt habe und gerne möchte, dass dieses Baudenkmal, Architekturdenkmal eben auch lebendig wirkt. Das ist ja meistens so bei den Bauten der klassischen Moderne, dass die nur Museen ihrer selbst sind. Und das ist bei uns ein bisschen anders.
Das Haus wird uns im Laufe des Gespräches möglicherweise noch intensiv beschäftigen. Jetzt sprechen wir mal kurz über Vita Noack. 1959 in Bautzen geboren. Sie haben das sorbische Gymnasium besucht. Wie sagt man, Sie sind eine Sorbin?
Das kann man so sagen. Ich wurde in Bautzen geboren. Ich sozusagen komme aus der Lausitz. Meine große Familie, das sind alles Sorben. Und das ist sozusagen so eine slawische, westslawische Sprache, mit ein Volk mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Sprache. Die haben sogar eine eigene Fahne, die Sorben. Und die sind angesiedelt in der Lausitz. Also das ist sozusagen Süden und Osten von Deutschland. Das ist so ein ganz kleines Gebiet nur. Es gibt, glaube ich, noch 50.000 Sorben. Ja, da komme ich her.
Sie haben mir im Vorfeld geschrieben, in Ihrer, also Vita Noacks großer Familie in der Lausitz, gab es viele Künstler. War das eine Künstlerfamilie oder ist das jetzt zu kurz gegriffen?
Das ist zu kurz gegriffen oder sagen wir mal, ja, man kann schon sagen Künstlerfamilie. Ich hatte einen Onkel, der war Komponist, eine Cousine, die ist Malerin. Eine Tante, die hat gesungen und getanzt und so auf dieser Ebene. Und wir in der entfernteren Verwandtschaft war eine Organistin, die auch mal, ich glaube, es waren 46 oder so, mal den europäischen Organistenwettbewerb gewonnen hat. Was weiß ich. Und alle haben Klavier gespielt, ein Instrument, es wurde viel gesungen. Ja, da komme ich aus so einer musischen Familie, so würde ich das sagen.
War das von Anfang an, die Tochter bewegt sich in Richtung Kunst, was in dieser Familie vielleicht jetzt nicht so außergewöhnlich war?
Ja, zur Kunst bin ich dann eigentlich erst wieder später gekommen, nachdem ich eigentlich nach dem Abitur erstmal ein Studium der Ingenieurwissenschaften gemacht habe. Also mein Vater wollte, dass ich was Ordentliches mache und habe dann sozusagen als Konstrukteurin kurze Zeit gearbeitet und dann hatte ich so einen Bruch in meinem Leben, in meiner Biografie und da bin ich so ein bisschen zur Besinnung gekommen und habe nochmal überlegt, was ist jetzt wirklich wichtig für mich und dann hat mich sozusagen wieder an dieser Kunstkultur angeschlossen.
1985 gehen Sie nach Berlin und 1986 landen Sie in der Kulturbehörde Berlin-Hohenschönhausen. Was war das für eine Behörde?
Ja, da müsse man weiter ausholen. Wir haben lange uns bemüht, nach Berlin zu kommen. Das war sozusagen der große Wunsch von mir. Und man hat ja nicht einfach, das ist ja nicht so wie heute gewesen, dass man einfach sich eine Wohnung nehmen konnte und dann da einziehen und sich ein Leben aufbauen. Wir haben also gewartet, bis uns eine Wohnung zugewiesen wurde. Und wir haben damals eine in dem Neubaugebiet in Hohenschönhausen bekommen, zugewiesen. Und ich hatte damals sozusagen diese, in dem Zusammenhang auch diese Erfahrung gemacht mit einem Kind, was ich sozusagen wegen Krankheit verloren habe. Und da habe ich sozusagen gesagt, jetzt kann ich nicht so weitermachen, jetzt mache ich irgendwie was Vernünftiges. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mir in der Kultur dort erstmal einen Job zu suchen. Und das war in der Kulturbehörde in Hohenschönhausen, die gerade im Aufbau war. Und deshalb bin ich auch da sozusagen gelandet.
Wir sprechen ja noch über DDR-Zeiten, wo man, wie Sie sagen, eine Wohnung zugewiesen bekam. Aber den Job, den konnte man sich selber suchen. Oder musste man da auch auf eine Zuteilung warten?
Wenn ich das jetzt erzähle, das erzähle ich eigentlich dann auch irgendwann sehr gerne. Aber das würde vielleicht auch jetzt den Rahmen sprengen. Ich bin damals immer mit meinem Sohn in die Behörde gelaufen. Das würde man ja heute nie so machen mit dem Kind. Das würde man ja eigentlich möglichst verdrängen, dass die Leute, das, wo man arbeiten möchte, dass die sozusagen wissen, dass man Kinder hat und vielleicht dann auch mal ausfällt. Und ich bin da immer mit meinem Sohn hingelaufen. Und ich weiß immer noch, mein Sohn hat da immer noch einen Kochlöffel dabei. Und ich bin da so oft mit diesem Kind wahrscheinlich hingegangen in die Behörde, dass man mich dann sozusagen einfach genommen hat, wahrscheinlich, damit ich nicht nochmal ankomme.
Und was machten Sie damals in der Kulturbehörde?
Ja, das ist so wie jetzt die Kulturämter einfach. Alles Mögliche, was anfiel.
Aber Sie sind bereits in Hohenschönhausen. Mhm. Und in Hohenschönhausen steht auch, ja, jetzt sage ich mal, Ihr Mies van der Rohe Haus. Mhm. Wann haben Sie das entdeckt?
Das hab ich natürlich gewusst, dass das da steht. Das war ja so ein Geheimtipp. Da ist man immer an diesem Haus an der Oberseestraße vorbeigeschlichen und hat sich das angeguckt, von der Straße aus nur. Denn das war ja in so einer Art Sperrgebiet, wo die Staatssicherheit beheimatet war. Und man konnte das Haus nicht wirklich sehen, sondern nur von der Straße aus. Und ja, es war sehr aufregend, dieses Mies van der Rohe Haus dort zu sehen, weil das so ein Anschluss war an die Moderne.
Das war Ihnen damals bewusst, also Sie als Bauingenieurin und Kunsthistorikerin, das ist ein, ja, eigentlich ein Juwel, was wir im Augenblick nur von außen betrachten,
genau,
können.
Ja, das Haus stand ja 1977 schon unter Denkmalschutz. Das ist ja in den 60er Jahren, sind ja diese Bauten der klassischen Moderne dann in allen möglichen Büchern, Berlin seit 1900 und Architekturführern, hat man angefangen, dieses Haus Mies van der Rohe zu erwähnen. Und es ist dann sozusagen 1977 auf Betreiben der Bauakademie der DDR unter Schutz gestellt worden. Und es war bekannt. Also es stand in den Architekturführern drin. Und es gab auch viele, die versucht haben, auch Besucher aus dem Westen dieses Haus zu sehen. Da gibt es auch tolle Geschichten darüber.
Also da klingelt man da und dann macht die Stasi auf oder nicht auf.
Ja, ich habe im Nachhinein, ich habe ja dann auch ein bisschen recherchiert über das Haus und unter anderem eben auch in der Stasi-Behörde. Und da habe ich auch so eine Eintragung gefunden von den Kollegen, italienischen Kollegen von Casabella, die versucht haben, ich glaube, das war in den 80er Jahren, dieses Haus zu sehen und wo dann sozusagen eine Eintragung da war, dass die versucht haben, das Haus zu fotografieren für eine Veröffentlichung und dass man denen dann auch die Filme weggenommen hat und so. Aber es ist trotzdem ein schöner Beitrag, damals in Casabella erschienen.
Also jetzt müssen wir vielleicht mal dazwischen fragen oder so eine Art lexikalischen Eintrag machen. Also Ludwig Mies van der Rohe, Sie haben das eingangs schon gesagt, Ludwig Mies van der Rohe, einer der großen Architekten der Moderne im 20. Jahrhundert, also 1886 bis 1969. Das war ein Vertreter, ja, Ich habe mir hier aufgeschrieben Funktionalismus. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen.
Ja, man kann das eigentlich gar nicht so sagen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, war ein Bauhaus-Architekt. Das ist auch irgendwie falsch bei Mies. Man würde sagen, Architekt der klassischen, der Moderne. Und er zählt zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts, neben Le Corbusier, Walter Gropius und dann würde man vielleicht noch Frank Lloyd Wright nennen. Also da ist Mies einer der ganz großen Architekten. Seit 1932 spricht man ja dann mit der Ausstellung im MoMA, damals auch von International Style auch. Also das ist sozusagen, was die Modernen damals gemacht haben. Das war sozusagen schon weltumspannend, also internationale Architektur.
Das war ein kubisches, zweckmäßiges Bauen, der Triumph des rechten Winkels. Jetzt würde ich mal sagen, als Feier des Schönen, denn alles, was funktioniert, ist per se schön. Wobei das jetzt so ein bisschen praktisch klingt, aber das Funktionieren ist ja das Erfinden von Lebensräumen, die sich aber nicht über Umwegschnörkel ergehen, sondern einfach das dahinstellen, was gebraucht wird, um darin zu leben und darin zu atmen.
Ja, man würde sagen, also Mies van der Rohe steht so für so eine gelungene Verbindung von Kunst und Technik. Der steht für schöne Proportionen und der steht für wunderschöne Details. Also das sind so, damit kann man den so ganz kurz fassen. Funktionalismus ist falsch, das passt nicht zu Mies, auf keinen Fall. Es ging, so wie Sie schon sagen, wirklich bei ihm auch um die Verbindung von Kunst, Technik, Schönheit und im Bauen. Also da hat er wirklich keine Kompromisse gemacht. Und es ist ja auch so, dass Mies sehr viel für private Menschen gebaut hat, also Wohnhäuser. Da stand er ja auch in der zeitgenössischen Kritik. Also während sich andere, wie zum Beispiel Taut, daran abgearbeitet haben, Siedlungsbauten zu schaffen, hat Mies immer sehr aufwendig und sozusagen fürs Bürgertum gebaut. Und da stand er auch in der zeitgenössischen Kritik und es hieß damals 31 in der Form mal, das ist Ausstellungswohnen, was der Mies da veranstaltet und nur für Reiche baut. Um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, dieses Mies van der Rohe Haus, das heißt ja eigentlich sozusagen die historische Bezeichnung ist Landhaus Lemke. Das ist ein Landhaus für den Druckereibesitzer Karl Lemke, wurde es gebaut und Mies hat wirklich sehr auf die Bedürfnisse des Bauherrn Rücksicht genommen. Also wenn man jetzt sozusagen etwas herausfinden will, wofür der Mies steht, dann eben auch sozusagen auf Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse und Interessen der Bauherren. Also wie will man leben? Was ist entscheidend, wenn man baut? Und da bei diesem Mies van der Rohe Haus, Landhaus Lemke eben, ging es darum, die Verbindung von Wohnen und Natur herzustellen. Und das ist sozusagen, da ist die Architektur wie so ein, die gibt dem Ganzen, der ganzen Idee eigentlich nur eine Form. Das ist das Interessante dabei.
Ich sage immer, im Grunde genommen ist das eine freistehende Dreizimmerwohnung, Küche, Diele, Bad mit einem L-förmigen Grundriss. Frei nach dem Motto ist das eigentlich original, less is more, weniger ist mehr. Das wird dem Mies van der Rohe immer nachgesagt. Lieber weniger als zu viel?
Ja, das ist so ein Spruch, der wird ihm in den Mund gelegt. Das hat der Philip Johnson so gemacht. Dieses weniger ist mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, weil das hat man schnell bei der Hand. Es geht eigentlich mehr darum, sozusagen sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Also viel, viel sozusagen auf den Punkt zu bringen und sozusagen die wirklichen Interessen eines Bauherrn beispielsweise zu finden und da sozusagen eine schöne Form zu geben der Sache.
Das ist ja ein Haus. Ein Haus für ein alleinstehendes Ehepaar, also für ein kinderloses Ehepaar. So riesig ist das nicht, aber im Sommer macht man die Türen aus und plötzlich wird dieses Haus riesengroß.
Das Haus hat drei Hauptwohnräume, also ein Wohn- und Speisezimmer, ein Arbeitszimmer, da war früher ein ganz großer Bücherschrank, weil der war ja Druckereibesitzer, und ein Schlafzimmer. Also drei Hauptwohnräume, die um eine Terrasse herum gruppiert sind. Und die Räume haben ungefähr 30, 40 Quadratmeter. Das ist schon ordentlich. Dieser Bau ist ganz auf den Garten und die Natur gerichtet. Also das war wirklich das Interesse des Bauherrn. Der hat mehrere Entwürfe von Mies zurückgewiesen und hat gesagt, das gefällt mir noch nicht. Ich möchte gern ein Haus, das mehr mit dem Garten verbunden ist. Und da treffen sich auch die Interessen von Mies und von diesem Bauherrn. Und in diesem Haus Lemke, das ist deshalb, ist dieser Bau auch so interessant, obwohl der so schlicht und klein ist. Aber der ist deshalb sehr interessant, weil dort alles zusammengefindet, in so einer konzentrierten Form zusammenfindet, was dann auch den Mies später ausmacht, was man in Amerika finden kann, was in der Nationalgalerie in Berlin am Potsdamer Platz auch ein ganz großes Thema ist, immer diese Verbindung von Haus und Garten, innen und außen. Das hat ihn interessiert und das nicht so im Sinne eines sozusagen Wellnessprogramms, wie das heute vielleicht interessant ist, sondern dass diese Verbindung von innen und außen, das ist mehr so eine ästhetische Verbindung, eine geistig-ästhetische, wo es darum geht, die beiden in der Moderne getrennten Welten, Natur und Architektur, Mensch und Natur wieder zusammenzufügen.
Jetzt muss man bei Mies van der Rohe noch dabei sagen, Sie sagten das schon, der letzte Bau, jedenfalls der letzte Privatbau, der in Deutschland noch realisiert wurde. Ich glaube, 33 wurde das Haus bezogen. Mhm. Und 38 geht der Mann nach Amerika im Alter von 52 Jahren. Das schreibe ich mir immer besonders auf den Zettel, wo man heute sagt, na, mit 52 schaust du dich doch mal um, ob du die Rente schon beisammen hast, geht er in die USA und macht eine ganz, ganz, ja, große Karriere als Hochhausbaumeister, der den Wolkenkratzer nicht erfunden hat möglicherweise, aber der das Bild des Wolkenkratzers für Jahre geprägt hat. Dieser Bau jetzt, dieser kleine Privatbau in Hohenschönhausen, steht unter Denkmalschutz. Wie hat die DDR das gehalten mit diesem modernen Erbe? Denn im Grunde genommen war doch Mies van der Rohe oder die von ihm vertretene Architektur die der westlichen Moderne, an die man auch in den 50er Jahren in der Bundesrepublik sehr bewusst angeknüpft hat. Wie gesagt, die Wolkenkratzer, die das Bild von Manhattan prägt. Wie ging die DDR damit um? War das so eine Sache pro forma? Naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir stellen das mal unter Denkmalschutz 77. Oder steckt denn da noch mehr hinter?
Da müsste man auch viel dazu erzählen. Aber sagen wir mal, als die Mauer gefallen ist 1989, da war ich ja praktisch 30 Jahre alt. Und sagen wir mal, meine bewusste Zeit, wie man jetzt sozusagen mit dem Bauhauserbe umgegangen ist, das sind dann vielleicht die 10 Jahre vor dem Mauerfall gewesen. Und das war irgendwie eine ganz aufgeschlossene Zeit. Da ist auch viel erschienen in Sachen Moderne. Also für mich ganz wichtig, der Michael Grüning mit seinem Wachsmann-Report, also der Architekt Konrad Wachsmann, der mit Michael Grüning einmal durch die Welt fährt und sich alle Bauten der Moderne anguckt, eben auch Mies van der Rohe. Daher kannte ich Mies van der Rohe eben auch schon ganz gut. Oder gab es ja auch diese große Bauhaus-Ausstellung, das war dann, glaube ich, 88 im Bauhaus in Dessau zusammen mit dem Bauhausarchiv Berlin. Und es ist erschienen von dem Hüter, glaube ich, moderne Architektur 1900 bis 1933. Also in meiner Wahrnehmung war das in diesen letzten 10 Jahren in der DDR alles schon eigentlich, wenn man jetzt mal von jetzt auf diese Zeit zurückbringt, eigentlich genau wie im Westen auch. Leute, die aufgeschlossen waren, modern waren, irgendwie sich interessiert haben für schöne Dinge, die haben das zu schätzen gewusst. Ich glaube, eine Generation vor mir, die hätten das jetzt anders beantwortet, die Frage ihn. Die hätten dann vielleicht gesagt, ja, es herrschte der Staatsräson sozialistischer Realismus vor oder so. Aber ich habe das nicht mehr so erlebt.
Ja, ich überlege jetzt gerade, was ist DDR, eine repräsentative DDR-Architektur, also der Palast der Republik. Das war natürlich auch ein modernes, auch konstruktivistisches Juwel. So hat man das immer wahrgenommen, diesen recht großen, auch durchaus etwas protzigen Palast oder sowas, aber so eine feine, auf den Menschen zugeschnittene Architektur, sagen wir ruhig, less is more, das hatte da wahrscheinlich weniger Chancen. Aber ich stelle mir vor, dass halt der Mies mit der westlichen Moderne vielleicht als kapitalistischer Baumeister doch so ein bisschen schräg angesehen wurde.
Wenn man sich sozusagen überlegt, unter der Überschrift less is more, das jetzt mal negativ betrachtet, fällt mir jetzt wirklich gerade eben erst ein, dass diese Plattenbauten also eigentlich auch so ein Ausdruck sind für so, wo die Moderne eigentlich einen Weg einschlägt, der dann auch in Armut führt. Also da ist less nicht more, sondern less is less in diesen Plattenbauten, die dann wirklich auch verwirklicht wurden in der DDR, um das Wohnungsbauprogramm zu lösen. Also vielleicht hat man das mehr auf diese Art dann versucht zu lösen.
Ja. Naja, das war ja auch der Versuch, sagen wir mal, aus dem Mangel eine Tugend zu machen, eine praktische, im wahrsten Sinne des Wortes auch funktionalistische Architektur, die aber auch eine gewisse moderne Anmutung hatte.
Aber Mies hat sich sozusagen sehr viel um das Detail gekümmert, hat sehr gute Materialien verwendet, Glas und Stahl kam zum Einsatz, aber wie der damit umgegangen ist, das ist alles sehr, sehr nobel. Also wenn man mal in so einem Hochhaus von Mies, beispielsweise in dem Seagram Building oder in den Lakeshore Drive Apartments in Chicago steht, dann ist das eine sehr elegante Angelegenheit und man fühlt sich wirklich wie auf Wolke 7. Für mich war das immer verrückt, als ich nach Amerika gefahren bin und mir diese Miesbauten in Amerika angeguckt habe und dann eben auch in diesen Hochhäusern waren. Ich habe trotzdem immer dieses Haus Lemke vor Augen gehabt, also die Art, wie der Mies mit Proportionen umgeht, wie er mit Material umgeht, wie jedes Detail gelöst ist, das ist eben einfach wunderbar. Auch die Verbindung zur Natur, die ist auch in diesen Hochhäusern wunderbar gelöst. Also im Lakeshore Drive Apartments ist man mit dem Michigan verbunden, mit dem See oder ja. Das Seagram Building in New York, da hat der Mies, also ähnlich wie beim Haus Lemke, also eigentlich diesen schönen Hof davor geschaffen, wo man wirklich in der Straßenflucht also eine Oase findet.
Also haben Sie mit dem Mies van der Rohe Haus auch so eine Urzelle alles dessen, was seine Architektur ermöglichen konnte. Jetzt stelle ich mir vor, 89 oder kurz danach fliegt die Stasi da raus oder die Türen gehen plötzlich auf. Man darf fotografieren. Mhm. Man kriegt den Film nicht aus der Kamera gezogen.
Man kann das Haus auch mal von der anderen Seite sehen.
Man kann es von der anderen Seite. Wie ist das? Wie war das für Sie? Sind Sie dann weiter ums Haus geschlichen, bis Sie dann quasi das 1992 institutionalisieren konnten?
Ja, natürlich. Also ich habe es mir auch gleich natürlich angeschaut. Und das Haus war in einem ganz schrecklichen Zustand. Die ganzen Merkmale, die das sozusagen auch interessant gemacht haben, die waren verschwunden, die raumhohen Türen waren weg, der Grundriss war verändert, der ganze Garten war zum Parkplatz umgestaltet und so war das eigentlich erst ein trauriges Bild, was man da gesehen hat nach dem Fall der Mauer, aber der Mies steckte trotzdem noch in den Mauern. Ja, und 92 habe ich in diesem Haus angefangen. Ich muss sagen, das war damals nicht attraktiv, wirklich nicht. Man musste viel Vorstellungskraft besitzen, um sich vorstellen zu können, was man damit machen kann, wie man das Haus entwickeln kann. Es war ja auch wenig bekannt über das Haus in der Fachliteratur, in der Mies-Fachliteratur wird das Haus immer so am Rande behandelt, wurde das bis dahin und immer so marginalisiert und als nicht bedeutend und unwichtig so abgetan. Und dann habe ich eigentlich im Grunde auch auf verschiedenen Ebenen angefangen, mich diesem Haus zu nähern. Einmal musste das wirklich ordentlich beforscht werden. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Dann musste man für diesen Ort, die Behörde in Hohenschönhausen, Kulturbehörde, die wollte unbedingt, dass das Haus öffentlich zugänglich wird und bleibt. Also musste man ein Konzept dafür entwickeln. Und das Dritte war, das Haus musste denkmalgerecht grundlegend saniert werden. Und diese drei Dinge galt es einfach vorzubereiten. Und das hat gedauert bis zum Jahr 2000. Da wurde das Haus dann denkmalgerecht saniert für 1 Million Euro. Das teuerste an dieser ganzen Sanierung waren eigentlich die Stahl-Glas-Fensterfassaden, großen Terrassenfenster, die sozusagen in der Schlosserei nachgearbeitet werden mussten. Und der Garten wurde wieder hergestellt. Und das hat 2 Jahre gedauert, in denen das Haus dann geschlossen war und wieder hergestellt wurde.
Und ab 92 fanden da schon Ausstellungen statt? Oder war das eine Institution, die sich gerade selbst erfand und noch nicht öffentlich zugänglich war?
Ich habe gleich mit Ausstellungen auch angefangen. Also erstmal das Haus wirklich leer geräumt und aufgeräumt und geklärt, so ein bisschen von diesem Stasi-Schick.
Also da war auch ein, es heißt, es sei ein Wäschelager und eine Hausmeisterwohnung drin gewesen.
Ja, genau. Eine Küche, denn die haben da gekocht und das musste erstmal alles ausgeräumt, geklärt werden. Und dann hat man praktisch in diesem ausgeräumten, einmal geweißten Haus schon Ausstellungen gemacht. Und wir haben sehr schöne Ausstellungen gemacht, weil diese Architektur von Mies einfach auch noch trotz Zerstörung stark und präsent war. Und das ging ungefähr 10 Jahre, bis dann das Geld zur Verfügung stand für die Sanierung.
Und das ist ein Haus, was eine bestimmte Form von Kunst, sage ich mal, geradezu magisch anzieht. Konkrete, konstruktive, jetzt sage ich mal grundsätzliche Kunst, die ist dort zu Hause. Wer sich damit beschäftigt, kann sich das in diesem Haus vorstellen. Und solche Figuren treten auch oder sind auch bei Ihnen aufgetreten. Aber das ist eine Kunst, die kleine Fachkreise begeistert, aber so die große Öffentlichkeit, die macht einen Bogen darum.
Das kann man gar nicht sagen. Am Anfang vielleicht. Am Anfang fing das erstmal so an. Aber inzwischen kann man sagen, das Haus ist sehr gut auch in der Umgebung vernetzt, wird angenommen, weil das hat ja viel zu bieten. Das hat sozusagen Ausstellung zu bieten, das hat Architektur zu bieten und es hat einen wunderschönen Garten zu bieten. Also selbst wenn man als normaler Besucher vielleicht nichts mit der Kunst am Hut hat, man fühlt sich in diesem Haus wunderbar, in dieser Verbindung von Architektur und Natur. Das ist eben wichtig. Und jetzt haben Sie gefragt nach der Art der Kunst, die in diesem Haus gezeigt wird. Das ist natürlich bei einem Mies van der Rohe-Haus, das war mir von Anfang an klar, das ist verpflichtend, dass man dort in der Qualität auch sozusagen etwas findet, was passend zum Haus ist. Nun kann man das unterschiedlich interpretieren. Wirklich, also meine Idee ist jetzt, dass man Kunst da drin nur zeigen kann, die auch ähnlich wie bei Mies sozusagen auf das Wesentlichste durchgearbeitet ist. Und ich würde jetzt vielleicht, bevor man irgendwie eine Kunstrichtung sich festlegt oder nennt, das ist dann fast immer falsch. Ich glaube, man muss eigentlich mehr sehen, dass die Leute, die dort ausstellen, sich mit dem Haus beschäftigen und sozusagen in ihrem Werk schon so eine, ja, ähnlich wie bei Mies, so eine Qualität herausgearbeitet haben, die universell lesbar ist für alle.
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt und sehr ins Allgemeine hin erzählt. Ich stelle mir das nur so vor, aus Berlin-Mitte, wo, na sagen wir mal, noch immer die große neue Berliner Prächtigkeit regiert. Aus dieser Perspektive stelle ich mir dieses Haus vor, nicht nur in einer natürlichen Randlage, sondern auch als Haus, was im Vergleich zu der lauten Prächtigkeit eher eine stille Oase ist. Oder habe ich Ihr Haus dann jetzt wieder im Sinne eines Klischees verortet?
Ich glaube, das stimmt, was Sie sagen. Und das ist ja auch die Kraft, die in dieser und die Chance, die in diesem Bau steckt und in dieser Gelegenheit, mit diesem Haus zu arbeiten. Sie haben ja gesagt, in Berlin-Mitte ist es laut, es passiert sehr viel. Man kennt das ja von sich selbst, man geht in eine Galerie rein, geht dann schnell auch in die nächste Galerie, guckt sich alles sozusagen recht schnell an, in so einem schnellen Rhythmus. Und da draußen, da muss man erstmal hinkommen. Und wenn man dann da ist, dann hat man eigentlich auch Zeit, sich jedes einzelne Kunstwerk in diesem Haus in Ruhe anzuschauen. Wir sind mit der Lage faktisch auch sinnbildlich. Kann man sich das leisten, dort so ein bisschen weltfremd zu sein und nicht jeder Mode aufzusitzen?
Naja, nicht weltfremd, vielleicht weltwahrhaftig. Ich glaube, das Haus funktioniert ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas. Sie müssen nur in der Lage sein, in dieses Glas hineinzuschauen. Also ich erinnere mich, ich war bei Ihnen im Haus und habe eine Ausstellung des englischen Zeichners Ellen Johnston gesehen. Und das war ganz feine, eine Komplettinstallation in Form einer sehr diskreten, zurückhaltenden, aber ausgesprochen intensiven Wandzeichnung. Aber bis Sie die sahen, mussten Sie ein paar Mal durch die Räume gehen, ganz nah dran gehen, wieder zurücktreten, um zu sehen, dass der Johnston da ein Haus im Haus entworfen hat, aber das bei aller Diskretion und Verehrung. Ein hochspannender Dialog, aber bis man da mal drin war, musste man eine Weile bleiben. Da konnte man nicht auf die Uhr gehen und sagen, so, jetzt gehen wir in die Galerie nebenan. Nein, man muss bleiben.
Man guckt in diesem Haus auch nicht auf die Uhr, finde ich. Wenn man das mal messen würde, Aufenthaltsdauer in diesem Haus, die ist sehr hoch, ja.
Das Haus bringt sich gelegentlich ins Gespräch, in dem Symposien veranstaltet werden. Also ich habe gesehen, es gab einen Symposiumsbericht zum Thema Spiegel. Also es kam ins Haus zurück oder zeitweilig zurück ein originaler Wandspiegel, der da mal gehangen hat. Und Vita Noack hat das genutzt, um ein Symposium zum Thema Spiegel zu veranstalten, was sich auch ganz effektiv als Gesamtblick auf Mies van der Rohe auswies. Und jetzt im Augenblick, Sie haben so oft von dem Garten erzählt, thematisieren Sie den Garten, die Natur, also die Fassung der Architektur in der Natur. Wie heißt das?
Die Kunst in der Natur. Natur, ja.
Die Kunst das in der Natur.
Das geht auf Dürer zurück.
Das läuft im Augenblick. Das ist ein Projekt von mehreren Symposien, in dem das Haus, der Garten und seine Pflanzen thematisiert wird. Wie findet das statt? Wie sieht das aus?
Bevor ich darauf antworte, würde ich gerne noch mal sagen, wir funktionieren so ein bisschen auf drei Ebenen. Also erstmal gibt es dieses Baudenkmal, haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann gibt es die Ausstellungen, die im Haus gezeigt werden. Und dann haben wir sozusagen noch so eine publizistische Ebene eingezogen, weil dieses Haus funktioniert wie so ein Denk- und Erfahrungsort. Und diese publizistische Ebene, also wir machen viele Bücher, Kataloge und Symposien, denken über Mies und was damit zusammenhängt nach und publizieren das dann auch. Das ist deshalb wichtig, weil das Haus, Sie haben es gerade gesagt, ein bisschen fernab ist vom Kulturbetrieb, aber so kann man mit diesen Dingen wieder anschließen und sich da eben wieder auf dieser Ebene einmischen. Ausstellung, Haus, Publikation, die werden ja immer in so Jahresthemen zusammengebunden und dann sozusagen wirklich auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet. Und das, was Sie jetzt ansprechen, in diesem Jahr heißt die Ausstellungsreihe, die wir machen im Außenraum, die heißt die Kunst in der Natur. Und im Innenraum stehen alle Ausstellungen unter der Überschrift von der Natur der Kunst. Und das sind so zwei Themenreihen, die sozusagen zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen und haben wieder ganz viel mit Mies und mit dem Haus zu tun. Zu dieser Symposiumsreihe jetzt, wir haben sozusagen, so wie das Haus gebaut ist, hat mich das irgendwann mal gestört, dass wir innen immer so ganz genau hingucken, was wir machen und über die Kunst, über jedes Detail ganz genau sprechen. Wir haben ein großes auch Vermittlungsprogramm im Haus mit Künstlergesprächen und so. Im Außenraum, das hat man immer so als Selbstverständlichkeit hingenommen. Und deshalb haben wir jetzt mal gesagt, Das hat der Mies aber da den Außenraum, die Pflanzen wie auf eine Bühne gestellt. Und deshalb haben wir jetzt diese 28 mal 28 Pflanzen, die haben wir uns ausgesucht nach bestimmten Kriterien. Die haben wir definiert als Ausstellungsstücke. Und die behandeln wir jetzt einfach mal so, als wenn das sozusagen Ausstellungsstücke wären, und haben Kunsthistoriker, Philosophen und andere gefragt, über so eine Pflanze zu sprechen, wie wenn es ein Kunstwerk wäre.
Das ist ein Landschaftsgarten, der seinerzeit von einer sehr renommierten Firma angelegt wurde, von der Firma Förster & Co. oder ich weiß nicht, wer hat mit Förster zusammengearbeitet. Der Förster hatte in Potsdam eine sehr berühmte Staudengärtnerei und war auch mit solchen gartenarchitektonischen Sachen beschäftigt.
Das Büro von Karl Förster hat 1933 den Garten von Horst Lemke angelegt. Das war damals eine Arbeitsgemeinschaft. Karl Förster, Herthe Hammerbacher und Hermann Matern. Herthe Hammerbacher ist, glaube ich, ziemlich bekannt als Landschaftsarchitektin, war erste Professorin für Landschaftsarchitektur an der TU Berlin. Die hat 3500 Gärten gemacht für Scharoun, für Eiermann und so. Und die hat die Pflanzpläne für den Garten von Haus Lemke gemacht damals. Karl Förster hat eigentlich die Grundlage dafür vorbereitet gegeben, indem er durch Staudenzüchtung wirklich sozusagen so einen modernen landschaftlichen Garten überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir haben ja jetzt unsere Ausstellungsreihe im Garten auch Karl Förster gewidmet. Und Karl Förster ist eine schillernde, interessante Figur. Das ist eigentlich ein Staudenzüchter zwar, aber eben auch ein richtiger Gartenphilosoph. Der hat zig Bücher geschrieben über Gärten und das sehr poetisch auch beschrieben. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über die Farbe Blau im Garten. Blauer Schatz der Gärten heißt das. Und da beschäftigt er sich einfach mit der Farbe Blau im Garten. Was bedeutet Blau am Morgen, Blau am Mittag, Blau am Abend? In welchen Farbkonstellationen kann man blaue Blumen anpflanzen und so weiter? Also Karl Förster ist eine sehr wichtige Figur, auch in der Moderne. Es gibt ja den berühmten Senkgarten von Karl Förster, wo sich Einstein, Mendelssohn und ich weiß nicht, alle wichtigen Leute der Moderne versammelt haben. Also das war auch schon wieder, das ist so ein eigener Kosmos, wenn man jetzt über Förster reden würde.
Sie planen ein Besucherzentrum. Das Haus ist nicht so riesig, Sie planen ein Besucherzentrum. Wie macht man das? Denn das Haus wird ja trotz der schönen Sanierung, von der Sie erzählt haben, nicht gerade mit Geld überschüttet. Sie wollen ein Besucherzentrum. Wo kriegen Sie das Geld her? Und wie kommen Sie an eine Baugenehmigung? Denn neben diesem Baudenkmal eine neue, möglicherweise selbstständige Architektur dahin zu setzen, dürfte gegen den Denkmalschutz auch nicht leicht sein.
Soweit sind wir noch nicht, dass es um eine Baugenehmigung geht. Es sind erstmal Überlegungen da, dass wir überhaupt handeln müssen. Das ist nämlich so, auch wenn wir ganz weit weg vom Berlin-Mitte sind, wir werden im Grunde schon inzwischen überrannt. Wir haben 1500 Besucher ungefähr im Monat. Und ja, das Schlimmste, das kennen ja viele Museen, das sind immer die Touristenbusse, wenn dann plötzlich so ein großer Bus vor der Tür steht. Damit wird so ein kleines Haus nicht fertig. Und ich habe mir eigentlich überlegt, dass wir jetzt handeln müssen, weil es sonst sozusagen eigentlich vernutzt wird. Und das, was das Haus eigentlich ausmacht, dass man dort sozusagen in Stille und Kontemplation sich die Kunstwerke und Architektur angucken kann und Natur, dass das eigentlich dadurch nicht mehr möglich ist. Es kommt zu viele, wir haben jetzt zu viel Erfolg sozusagen, was schön ist, aber wo man jetzt auch sich wieder was überlegen muss. Die Idee ist sozusagen, ein Besucherzentrum auf diesem Grundstück zu errichten, wo Touristen, Busse, Besuchergruppen erstmal aufgefangen werden. Also alle diese Dinge, die wir jetzt nicht bieten können, wie Café, Bookshop, was weiß ich, Garderobe und sozusagen alles, was nötig ist, was eigentlich ein Besucher braucht, erstmal um da eine Weile sein zu können, Das wollen wir mit diesem Besucherzentrum realisieren und außerdem für unsere Symposien, Vorträge und Ausstellungen eben auch mehr Raum schaffen. Und jetzt sind wir eigentlich in der Situation, dass wir uns überlegen, geht sowas auf diesem schönen Grundstück, was ja sozusagen, wo ja auch entscheidend ist, wie Mies das Gebäude auf diesem Gartengrundstück angeordnet hat und sozusagen, dass das Innen und Außen ist ja eine wichtige Einheit. Geht das überhaupt, dass man da jetzt was baut auf diesem Grundstück? Und das hat begonnen eigentlich erstmal mit einem Wettbewerb, angeregt von einer Architektin aus unserem Förderverein, Ursula Steinhilber aus Stuttgart, die mit Studenten der Hochschule in Stuttgart erstmal ein ganzes Semester mal geguckt hat, was ist möglich, also erforscht hat, lässt sich ein Besucherzentrum realisieren und wie könnte das ausgehen. Und die Ausstellung haben wir im Januar gezeigt und dann eben wirklich mit Denkmalpflegern und Mies-Spezialisten darüber gesprochen, was die darüber denken und ob man vielleicht einen Fehler macht. Also ich hab da auch große Skrupel, wenn man da jetzt auf diesem Grundstück noch was baut. Aber wir sind eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen, dass es im Sinne des Denkmalschutzes wäre, wenn wir dort ein Besucherzentrum bauen. Dann könnte man dieses kleine, feine Gebäude wieder sorgsamer behandeln.
Jetzt müssen Sie nur noch das Geld dafür besorgen. Da müssen Sie wieder mit dem Kind und dem Kochlöffel kommen. Und die sagen, die geht nicht eher, bevor sie das Geld hat.
Ja, hartnäckig bin ich auch, ganz, ganz genau. Ja, aber der Bezirk Lichtenberg von Berlin, die Verwaltung, also wo das Haus hingehört, der Träger ist daran durchaus interessiert, dass was passiert. Alle sind aufgeschlossen und wir sind jetzt in der Situation zu sehen, wo kommt das Geld her, was müssen wir im Haushalt vielleicht planen, wer kann uns unterstützen, gibt es Sponsoren. Ich habe schon auch aus dem Förderverein so eine vorsichtige Zusage, dass man praktisch alles, was Untergeschoss ist, eigentlich auch schon von da aus gefördert bekommt.
Jetzt muss nur noch der Denkmalschutz zusagen.
Ja, ich denke, das lässt sich argumentativ lösen. Wir sind in diesem Klärungsprozess. Der Garten steht allerdings nicht unter Denkmalschutz.
Und die studentischen Entwürfe, gehen die dann da rein oder waren das Proben vorab? Könnte das sein, dass in Richtung dieser studentischen Entwürfe womöglich auch gebaut bzw. realisiert wird?
Die Studenten haben viele Dinge zur Klärung beigetragen, eigentlich auch auf die Probleme hingewiesen und schon Vorschläge gemacht, die in die weiteren Überlegungen auf jeden Fall einfließen.
Sie haben über dieses Haus auch promoviert. Mhm. Eine umfängliche Doktorarbeit realisiert, 7, 8 ist das über die Bühne gegangen. Sie sind Tag und Nacht mit diesem Haus beschäftigt. Können Sie sich ein Leben ohne dieses Haus, das ohne Sie, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich, dass es ohne Sie möglicherweise gar nicht gäbe, können Sie sich ein Leben ohne dieses Haus vorstellen?
Das Haus hat mich sehr geprägt. Das hat mir sehr viel gegeben. Es gibt mir immer noch sehr viel. Das habe ich ja gerade auch an diesem Beispiel der Ausstellungsreihe Die Kunst in der Natur mal vorgeführt. Es gibt immer mal von mir so Überlegungen, ob ich denn dann doch mal woanders hingehe. Aber das Haus hält mich wirklich fest, weil das ist eigentlich so ein unerschöpfliches Thema. Und ja, ich bin ungefähr noch 10 Jahre in diesem Haus. Bis dahin möchte ich noch zum Beispiel auch das Besucherzentrum realisieren. Aber natürlich kann ich mir auch ein Leben ohne diesem Haus vorstellen. Ich habe Kinder und Enkel und alles sowas. Ich werde ihm sicherlich immer verbunden sein, ja.